Hallo allerseits, einen schönen guten Tag an diesem Samstag. Wir hatten gestern bereits angekündigt, dass wir einen Sonderpodcast zur aktuellen Lage vorbereiten. Wir erhalten von euch relativ viele Zuschriften mit großer Sorge einer möglichen Kriegsgefahr für Europa, die ja auch von den einen oder anderen Militärstrategen oder Experten bereits geäußert wird und wurde. Es geht um die Ukraine, es geht um Moldawien, es geht auch um Kaliningrad und vieles andere. Andreas hat einige Informationen für euch mal zusammengetragen und natürlich interessiert uns auch seine persönliche Einschätzung. Andreas, du hast mich auch darum gebeten, das Thema der steigenden Kriegsgefahr eben jetzt hier mit dir zu besprechen. Es ist der Ukraine-Konflikt, der Europa bedroht, in einen möglichen Weltkrieg gezerrt zu werden. Und die Gefahr steigt eigentlich ständig, wenn wir die Hiobsbotschaften allein durch den neuen Litauen-Konflikt, das kommt ja auch noch dazu, bezüglich der Exklave Kaliningrad sehen. In der FAZ, auch bei Cicero, werden schon Parallelen zur Lage vor 1914 gezogen. Das ist zum Beispiel in dem Buch Die Schlafwandler von Christopher Clark beschrieben worden. Winfried Wolf hat dazu eine analytische Perspektive bei Telepolis eingenommen, die Lage auch differenzierter bewertet. Wie realistisch siehst du die hier tatsächliche Kriegsgefahr für Europa?
Ja, es ist ein sehr ernstes Thema und man muss ja sehr vorsichtig mit den Worten umgehen. Also ich sehe mittlerweile schon ein real gesteigertes Gefahrenpotenzial des Krieges in Europa, speziell übrigens auch bei dem Thema Deutschland. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das hat der Winfried Wolf ja in seiner Analyse beim Heise Verlag ja auch veröffentlicht. Und in dem Werk übrigens Die Schlafwandler wird ja mehr oder weniger auf eine ganz komplexe Gemengelage vor dem Ersten Weltkrieg beschrieben, der durch diese ganzen Wirrungen dann zum Krieg geführt hatte, weil man die Risiken der Eskalation einfach schlicht übersehen hatte. Das sehe ich ehrlich gesagt anders, denn damals wie heute erkennt man klar doch planende Akteure irgendwie im Hintergrund, die es vielleicht auf einen Krieg sogar abgesehen haben könnten. Und der aktuelle Angriffskrieg gegen die Ukraine, so wird das ja vom Westen bezeichnet, oder die spezielle militärische Operation im Rahmen einer Art innerrussischen Angelegenheit, so wird das ja vom Osten wiederum verbreitet, das sind ja die beiden Perspektive, begann ja offiziell am 24. Februar 2022. Was natürlich falsch ist, denn das Vorspiel muss ja unbedingt berücksichtigt werden, wie immer, um den Kriegseintritt überhaupt beurteilen zu können. Ein paar Tage nämlich vor dem russischen Angriff am 24. Februar gab es schon diverse Granatenangriffe von Kiew auf die Ostgebiete des Landes, wie es übrigens die OSZE auch deutlich veröffentlicht hat. Und die OSZE ist bekannt dafür, dass sie auch die westlichen Positionen vertritt, weil der Westen stark dort vertreten ist. Wie dem also auch sei, ganz am Anfang, als dieser Krieg losging, da versicherten Joe Biden und der NATO-Chef Stoltenberg also mehrfach, dass sie auf gar keinen Fall Krieg gegen Russland führen wollen. Und Olaf Scholz, der hat sich natürlich ordnungsgemäß angeschlossen, wie immer, die Souveränität Deutschlands ist ja schon recht interessant hier zu sehen. Und seine einzigen Aussagen waren, ja, wir helfen natürlich, aber Kriegspartei werden wir auf gar keinen Fall. Aber jetzt dauert dieser Krieg eben halt doch wesentlich länger, als man erwartet hatte oder zumindest angeblich erwartet hatte. Und die Eskalation nimmt weiter zu. Und jetzt ist etwas zu beobachten, was mir Sorge macht. Die Ukraine wird mittlerweile mit Waffen aus dem Westen vollgepumpt, dass einem die Worte fehlen. Also in der Heise-Analyse wird zum Beispiel klargestellt, dass Kiew 200 Panzer angefordert hat, aber geliefert wurden 327, also man muss sich das mal vorstellen, 127 Panzer mehr als erwartet. Schützenpanzer wurden übrigens 300 statt der 200 geforderten geliefert. Und die Anzahl, und das finde ich auch eine beeindruckende Zahl, der gelieferten Panzerabwehrraketen in die Ukraine aus dem Westen liegt bei 97.000 Stück. Das sind übrigens mehr Panzerabwehrwaffen, als es auf der ganzen Welt überhaupt an Panzer gibt.
Hast du den Eindruck, dass dieser Krieg, man kann schon fast sagen, längst zum Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland geworden ist?
Ich glaube, das kann man so sehen, denn und die ukrainische Armee, und das ist das Schlimme eigentlich, das heißt, und das Volk natürlich in der Ukraine dient da aus meiner Sicht als Kanonenfutter für die NATO. Und das finde ich ehrlich gesagt unerträglich.
Das ist natürlich eine ziemlich handfeste Aussage, heavy.
So ist meine Perspektive und meine Sichtweise und man kennt mich ja auch und dass ich da ja keinen Blatt so unmittelbar vor den Mund nehme, aber ich will einfach meine Richtung, meine Meinung dazu interpretieren hier. Es findet ja eine regelrechte Materialschlacht nach alten Mustern in der Ukraine statt, wie ich gerade gesagt habe, mit diesen ganzen Panzerüberlieferungen und so weiter. Dazu kommen natürlich auch noch die ganzen modernen Waffensysteme, die hier quasi wie in einem großen Manöver ausprobiert werden können. Und das ist für mich das Menschenverachtende, wie hier im Rahmen einer Art Militärshow auf Kosten der Ukrainer selbst hier eine Machtpolitik betrieben wird. So empfinde ich das. Wenn wir aber heute mal die Pläne mal sehen, die skizziert worden vom US-Think-Tank RAND, R-A-N-D, haben wir oft drüber gesprochen, und diese skizzierten Pläne stammen aus dem Jahr 2019, dann sehen wir einen klaren westlich organisierten Plan dieses tatsächlichen Stellvertreterkrieges zwischen der NATO und Russland. Und deshalb äußere ich mich da auch so deutlich. Also aus US-Sicht ist ein Krieg jenseits des Atlantiks, das ist ja über 7000 Kilometer Differenz, ja recht ungefährlich und man schlägt dabei mehrere Fliegen mit einer Klappe, wenn es kracht in Europa. So verfolgt man aus meiner Sicht die Schwächung des Erzfeindes Russland und gleichzeitig die Zerstörung der europäischen Wirtschaft, respektive der deutschen Schlüsselindustrie, weil man ja das Weltwarenangebot offensichtlich reduzieren will. Das wiederum scheint ja das Ziel der NGOs zu sein, die im Rahmen des neuen Great Resets, wir haben ja oft über den WEF gesprochen, von den Westoligarchen oder den selbsternannten Philanthropen regiert werden. Und die Politiker vor Ort, siehe die Ampelkoalition, setzt aus meiner Sicht die Pläne da generalstabmäßig um.
Ja, jetzt erkennt man neue strategische Entscheidungen in den USA. US-Präsident Biden, der ja vor seiner umstrittenen Wahl zum US-Präsidenten die Regierung in Riad wegen Verletzung der Menschenrechte massiv kritisiert hatte, der reist noch im Juli nach Riad zum Kronprinzen Bin Salman. Und das ist genau der Mann, der laut CIA vor einigen Jahren den Washington Post-Kolumnisten Jamal Khashoggi in Istanbul ermordet und seine Leiche zerstückeln haben soll.
Ja, es ist schon eine spannende Doppelmoral, die ich hier so sehe. Und ich habe auch gerade gelesen, dass Joe Biden jetzt sehr vorsichtig sein muss, dass er nicht irgendwo noch einen Sticker mit einer Regenbogenfahne hat oder in irgendeiner Form ein Symbol, welches in irgendeiner Form mit Schwulen sympathisiert, weil das mögen die Araber gar nicht. Aber das ist Joe Biden jetzt in diesem Fall egal. Wir lesen ständig in den westlichen Medien, dass die saudische Regierung zum Beispiel für den Krieg im Jemen verantwortlich ist. Und da sind bisher weit mehr Menschen getötet und deutlich mehr Infrastruktur und Städte zerstört worden als im Ukraine-Krieg. Aber das spielt hier offenbar keine Rolle. Die Masken, die die Hintergründe dieses Europakonflikts verdecken sollen, sind doch längst runtergerissen. Machen wir uns nichts vor. Es geht weder Moskau um die Befreiung der Ukraine von Nazis, noch geht es der US-Regierung bzw. der NATO um Menschenrechte oder um die Souveränität der Ukraine. Auf beiden Seiten geht es ausschließlich um knallharte Geopolitik. Dazu muss man sich die Landkarten einfach nur ansehen. Nun will Biden die Regierung in Riad mit sehr viel Geld und noch mehr modernen Waffenlieferungen locken, um dann die Saudi-Arabier dazu zu bewegen, die Ölförderquoten zu erhöhen. Denn da gibt es ja Begrenzungen durch die OPEC. Und das wirkt auf mich wie ein verzweifelter US-Kraftakt, durch das erhöhte Ölangebot dann die Preise zu Fall zu bringen, um Russlands Wirtschaft damit ausbluten zu lassen. Nun vergisst man dabei, dass die Araber auch relativ stark mit Russland sympathisieren.
Ja, das ist in den letzten Monaten klar geworden, wurde auch immer wieder nicht deutlich gemacht, aber hat sich dann doch gezeigt durch Gespräche, die ans Licht der Öffentlichkeit geraten sind. Wenn wir uns jetzt mal die drohenden Hungersnöte ansehen auf der ganzen Welt, das heißt ja auch unter anderem durch die unterbrochenen Getreidetransporte aus der Ukraine, dann ist es ja etwas merkwürdig, dass man auf der einen Seite täglich schwerstes Militärgerät in die Ukraine auf dem Landweg ganz normal verfrachten kann, dass aber Getreideexporte auf demselben Weg unmöglich sein sollen.
Ja, nach Logik darf man da nicht unbedingt fragen, aber die Sache mit dem Hunger ist wirklich wichtig, denn das ist das wohl wichtigste Thema, welches die Welt insgesamt so langsam aber sicher treffen könnte, und das wird auch immer bewusster in den Köpfen der Menschen. Nun gibt es ja offenbar Gespräche, dass türkische Kriegsschiffe die Abtransporte von Getreide aus der Ukraine sichern können. Und Russland hat dem von vornherein übrigens immer zugestimmt und auch darum gebeten, dass das nicht damit in Konflikt gerät. Vorausgesetzt ist natürlich, dass Kiew die Seeminen vor den entsprechenden Häfen räumt, und dazu waren sie bisher nicht bereit. Interessant ist vielleicht nochmal an der Stelle, dass der Vorsitzende der Afrikanischen Union, und das ist der senegalesische Präsident Macky Sall, so heißt er ungefähr, machte übrigens die Regierung Zelensky, für die Blockade der Getreideexporte verantwortlich. Das hat ihn natürlich gestunken, solche Aussagen. Aber es ist offensichtlich, dass die ukrainische Regierung nichts anderes verkündet und umsetzt, als die US-Administration vorschreibt. So mein Eindruck, denn sonst gibt's halt keinen Waffennachschub mehr.
Es ist ja ohnehin doch sehr interessant und spannend, dass immer wieder darüber gesprochen und berichtet wird in der Öffentlichkeit, dass ein Sieg der Ukraine über Russland in weite Ferne gerückt zu sein scheint, und aber dessen ungeachtet weiterhin Waffen über Waffen dorthin geliefert werden. Jetzt kommt noch der Kaliningrad-Konflikt aktuell dazu. Und es gibt außerdem mehrere umstrittene Gebiete, die sich für die Russische Föderation entschieden haben. Litauen blockiert gerade die Transitstrecke zwischen Weißrussland und der russischen Exklave. Das ist ja der sogenannte Suwalki-Korridor, über ihn hast du schon berichtet. Was passiert da aus deiner Sicht? Was braut sich da zusammen?
Die EU-Sanktionen gegen Russland genau auf diesen Korridor hier anzuwenden, ist natürlich rechtlich gesehen Unsinn. Das wissen meines Erachtens auch alle Kriegsteilnehmer. Man wendet übrigens auch kein EU-Recht an, wenn es um Gibraltar geht. Das gehört ja zu England beispielsweise. Es ist einfach nur eine weitere Provokation, die sich aus meiner Sicht aber mit den Rand-Strategien, also des amerikanischen US-Thinktanks, da erklären lassen. Das kann natürlich dazu führen, dass Russland militärisch eingreift und dann mit deutschen NATO-Truppen in einen Konflikt gerät, nämlich dort in Litauen an diesem Suwalki-Korridor. Und die Deutschen sind nämlich genau dort in diesem Krisengebiet stationiert. Also ein russischer Eingriff zur Sicherung der Transitstrecke könnte sich dann meiner Meinung nach zu einem militärischen Konflikt zwischen Moskau und Berlin ausweiten. Das ist das eigentliche Hauptproblem. Die Folgen will man sich hier gar nicht ausmalen. Ich glaube auch nicht, dass es Zufall ist, dass genau in diesem Krisengebiet um die Suwalki-Gasse 1600 deutsche Soldaten stationiert sind. Wenn wir dann sehen, was Scholz aktuell sagt, nämlich, dass Deutschland bereit ist, mehr Verantwortung zu übernehmen, dann frage ich mich, ob die deutsche Regierung nicht sogar eine aktive Rolle bei dieser, Entschuldigung, Kriegstreiberei spielt. Oder der SPD-Vorstand Klingbeil, der von einer neuen Führungsrolle Deutschlands in der EU spielen sollte.
Das sind ja immer wieder Allmachtsfantasien, aber die werden oft dafür genutzt, um irgendwelche Dinge durchzudrücken mit dem starken Deutschland. Meinst du denn, dass Berlin diese Themen genau kennt und trotzdem nicht deeskalierend dagegen steuert?
Der Eindruck, der drängt sich hier wirklich auf. Wir brauchen hier nur den zeitlichen Verlauf nach dem 24. Februar ansehen. Und in dem Heise-Artikel, von dem wir hier vorhin gesprochen haben, da werden also die genauen Eskalationsschritte durch die Bundeswehr in Litauen aufgeführt. Also 1. und am 8. März, also nach dem Eingriff Russlands, da wurde die NATO-Präsenz aufgestockt in Litauen. Am 3. März war dann der Bundespräsident Steinmeier zu Besuch. Also eine Auffälligkeit, dass da höchstes Personal angefahren wird. Am 10., 15. und 16. März, da kommen dann die Leopardenpanzer der Battle Group und trainieren dann das Gefecht, also ein Manöver. Schwertransport mit der Panzerhaubitze 2000, so heißt das, und die Aufklärungskompanie trainiert den Drohnenflug. Interessanterweise alles in Litauen am 10., 15. und 16. März. Dann kommt am 17. Juni Bundeskanzler Scholz und sagt in Litauen eine weitere Verstärkung der NATO-Präsenz zu. Und am 18. Juni ist es so, dass die litauische Regierung plötzlich und unerwartet, so wird es offiziell verkündet, den Transit russischer Transporte blockiert. Und das wirkt auf mich nicht zufällig, sondern wie eine gewollte Provokation Russlands im zeitlichen Ablauf.
Ja, nun sind ja die Provokationen gegen Russland nicht neu. Das war ja die ganze Zeit die Osterweiterung der NATO in Richtung Russland eben. Und die Reaktionen darauf hat Russland, hat Moskau die ganze Zeit über auch gezeigt. Die haben auch immer wieder gewarnt. Wie wird denn der Kreml jetzt reagieren? Putin wird ja, man sagt, in den einfachen Medien, Boulevardmedien wird er ja bezeichnet als unkalkulierbarer Psychopath, aber auf der anderen Seite auch als eiskalter Stratege. Eigentlich wäre das schon ein Widerspruch.
Natürlich, also ein Stratege und ein Psychopath, widersprüchlicher kann es kaum sein aus meiner Sicht. Zumindest nicht mit den Bildern, die wir darunter verstehen. Putin ist aus meiner Sicht ein hochintelligenter und nüchterner Stratege. Es geht nicht um gut oder schlecht, es geht um seine Fähigkeit zu agieren und zu reagieren. Und deshalb sollte es mehr Putin-Versteher geben, nicht im Sinne von ihm folgen und ihn gut finden, sondern um die Lage besser auch einordnen zu können. Wie will man das denn machen, indem man einfach nur draufhaut und sagt, Idiot oder sonst was, das bringt ja niemanden weiter. Wir können nur hoffen, dass diese Lage hier echt unter Kontrolle bleibt. Wenn man die letzten 2 Jahrzehnte analysiert, kann man allerdings auch erkennen, und das macht Mut, dass der Kreml sich nicht von westlichen Provokationen hat überreizen lassen. Auch wenn man versucht hatte, die Überdehnung und eben halt die Überreizung durch diese RAND Corporation, der Think Tanks in USA, auf Russland immer wieder aufzubauen. Also so ist zumindest mein Eindruck. Und das lässt natürlich hoffen, zumal die europäischen Menschen aus meiner Sicht gar nicht russenfeindlich sind, sondern schlicht im Moment dieser Medienpropaganda hinterherlaufen, weil sie nichts anderes hören und die meisten keine eigenen Gedanken sich machen.
Ja, es gibt ja auch viele Umfragen, wo der größere Teil auch im deutschsprachigen Raum dagegen ist, dass Krieg angezettelt wird und auch versuchen würden, lieber diplomatisch einzugreifen. Ich denke, das ist sowieso die Lösung, dass man sich irgendwann endlich an einen runden Tisch setzt und über die Zukunft gemeinsam berät, weil das bringt ja alles nichts. Aber es scheint ja tatsächlich im Moment dieser Kampf zu sein um die neue Weltordnung. Jeder will sie in die Hände bekommen und jeder kämpft erbittert darum auf seine Art. Die einen aggressiv, die anderen ruhiger, abwartender, aber dann auch blitzschnell. Und es gibt ja mehrere russisch geprägte Gebiete und Exklaven auch in europäischen Gebieten.
Das hat sich natürlich ergeben aus dem Zerfall der Sowjetunion, dass dann bestimmte Bereiche, die dann nicht mehr russisch ausgerichtet waren, gesagt haben, nein, wir wollen gerne unsere Identität behalten. Nehmen wir zum Beispiel die Republik Transnistrien oder wie sie auch beschrieben wird, diese Republik als de facto Regime in Moldawien. Moldawien ist also ein kleines Gebiet zwischen Rumänien und Ukraine, und dort gibt es einen schmalen Streifen Transnistrien. Und ich habe mal unten eine Karte rausgesucht, die ich mal angehängt habe, damit man die geografische Lage besser einordnen kann, wo das eigentlich ist. Ein Angriff Russlands zum Beispiel auf das ukrainische Odessa wäre also eine geografische Annäherung zum Beispiel an Transnistrien. Und Joe Biden füttert mit seiner Politik der Eskalation aus meiner Sicht diese Möglichkeit. Also man hat da gar nichts dagegen, dass es da offenbar zu Konflikten kommt. Auch der Ossetien-Konflikt und die Lage in Abchasien, das liegt also im georgischen Bereich, könnte ebenfalls wieder aufkochen. Da habe ich auch unten nochmal eine Karte rangehängt, weil das alles in diesen Krisengebieten ist, indem man momentan versucht, hier so irgendwie sein Unwesen zu treiben. Man hat das Gefühl, dass es eine hybride Steuerung hinter den Kulissen gibt, die sich gegen die Europäer insgesamt richtet. Und für Deutschland ist es jedoch jetzt erst einmal eine sehr ernste und drohende Auseinandersetzung durch diese Kaliningrad-Bedrohung, die hier wirklich ohne Not von Hand geschaffen wird durch diese Blockade dort der Suwalki-Gasse. Völlig absurd. Lange Rede, kurzer Sinn, es sind offenbar keine Schlafwandler am Werk, wie es beschrieben wurde, sondern es sind knallharte Strategen, die hier ein konkretes Ziel verfolgen. Zum Glück gibt es da ja auch verschiedene Prophezeiungen zu diesem ganzen Vorgang und die sagen, dass im letzten Augenblick ein großer Krieg verhindert wird und darauf sollten wir bauen, vor allem auf das entsprechende Vertrauen.
Das sind deine Worte zur Zukunft Europas, natürlich damit auch den Mittelpunkt, also Deutschland und die umliegenden Länder. Andreas, es hilft ja gar nichts. Man kann im Moment nur zusehen und die Dinge beobachten einerseits und kann wenig ausrichten. Auf der anderen Seite kann man allerdings eine Menge ausrichten, was sein eigenes Umfeld angeht, nämlich nicht in Angst und Sorge zu verfallen, nicht diese berühmte Was-passiert-wenn-Maschine anzuwerfen und sich in bunten Bildern schon auszumalen, was alles passieren kann, sondern einfach im Gottvertrauen bleibt, sich vorbereitet auf alle Eventualitäten und der Dinge harrt, aber seinen eigenen Beitrag leistet, indem man versucht, sich selber gut zu entwickeln, vorzubereiten und im Gottvertrauen zu bleiben.
Das ist das wohl Wichtigste und das ist für mich jetzt auch so eine Art Spagat, die geopolitische Lage so zu analysieren und gleichzeitig dann eben halt zu sagen, wir müssen im Gottvertrauen bleiben, dürfen nicht ins Grübeln kommen und müssen versuchen, diese Situation durchzustehen. Dazu soll ja auch unser Kongress mit dienen, zur Unterstützung, dass wir stabil durch den Wandel und gesund durch das Chaos, das ist ja der Oberbegriff unseres Kongresses, dass wir da gemeinsam durchkommen. Und ich bin trotz all dieser wirklich erschütternden Nachrichten des Umganges mit den Menschen durch politische Statisten, bin ich wirklich erschüttert. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir eine gute Chance haben werden und wir dort durchkommen werden. Nein, ich glaube es nicht, ich bin davon überzeugt. Aber man darf jetzt nicht in die Opferrolle reingeraten. Warum bin ich hier? Was muss ich jetzt alles durchstehen? Das ist der falscheste Weg, die Opferrolle einzunehmen, sondern die Herausforderung anzunehmen. Und das ist ein stark geistig orientiertes Thema.
Ich danke dir für deine Ausführungen, sowohl ganz irdisch geopolitischer Art als eben auch deine geistigen Empfehlungen. Euch allen wünschen wir ein schönes Wochenende. Bleibt in der Ruhe, bleibt in der Lichtkraft und wir kommen weiterhin stabil durch diesen Wandel. Ciao.
Alles Liebe und Gottes Segen. Bis dann. Ciao.